So, den Kaffee haben wir uns gegönnt. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Teil zur verdeckten Beobachtung der letzten Generation. Heute Gast im eigenen Podcast Maria Christina Nimmerfroh.
Moderiert von Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.
Ja, greifen wir den Gedanken der Ankündigung aus der letzten Folge direkt hier an dieser Stelle auf. Ich habe gesagt, du musstest mehrfach bei der Staatsanwaltschaft zum Verhör, zur Vernehmung, zur Befragung, wie immer man es auch nennen mag. Und da ist natürlich die Frage, wie ist die Staatsanwaltschaft auf dich gekommen? Hast du dich gemeldet und hast gesagt, hallo Staatsanwaltschaft, ich weiß was?
Ich habe mich nicht gemeldet, die haben sich bei mir gemeldet und es gab entsprechende Aufruhr im Büro, wenn da das Landeskriminalamt war es in dem Fall, anruft, da waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro meiner Hochschule schon etwas in Aufruhr.
Oh Gott, MC hat was angestellt.
Ja, ich musste dann auch direkt Rapport geben, dass es nicht um eine Verfehlung von mir ging. Ich will jetzt auch gar nicht wissen, was sie mir alles zugetraut hätten. Und dann gab es also mehrere Vernehmungen, mehrere staatsanwaltliche Vernehmungen, auch polizeiliche Vernehmungen an mehreren Orten in Deutschland. Und ich habe ja ein bisschen, bringe ja ein bisschen Erfahrung aus dem Justizkontext mit, dadurch, dass ich vor einigen Jahrzehnten ja Gerichtsreporterin war. Aber es ist doch schon mal wieder noch was anderes
dazu. Nochmal ein anderes Gefühl. Jetzt ist natürlich die Frage, es geht wahrscheinlich um das Verfahren, ist die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung, ja oder nein? Hat das damit was zu tun gehabt?
Genau, es geht um diese Verfahren. Also es geht nicht um die Verfahren, ob jemand da auf der Straße saß. Ich selber habe immer, auch wenn ich von Aktionen wusste, mich bemüht, nicht in die Nähe zu kommen. Nicht, weil ich nicht im Stau stehen wollte, sondern ich wollte niemanden vorführen. Dafür war ich dann irgendwann auch medial zu bekannt. Das steht mir nicht zu. Ich hätte mir das gerne mal angeguckt, aber das gehört sich nicht. Das heißt, mit den Blockadeaktionen, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz habe ich nichts zu tun aus dieser Sicht, sondern eben mit den Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung.
So, und da hätte ich natürlich jetzt ganz gerne gewusst, wie ist da deine Haltung und was wollte Staatsanwaltschaft und Polizei denn von dir wissen?
Also die Staatsanwaltschaft wollte praktisch alles wissen.
Du kannst mir nicht erzählen, dass die Staatsanwaltschaft vorher nichts wusste. Also die lassen sich ja nicht einfach eine sachkundige Bürgerin kommen und sagen, jetzt erzähl uns mal, was wir wissen müssen.
Also das heißt dann sachverständige Zeugin, weil ich ja nicht als nur einiges aus dem persönlichen Erleben berichtet habe, sondern viel eben auch aus meinen Analysen. Die haben mir natürlich nicht vorher eine Akte vorgelegt und gesagt, das haben wir schon, sondern haben mir gezielte Fragen gestellt. Und ich hatte schon den Eindruck, dass dieser Überblick über die Organisation, von der ich glaube, dass ich ihn tatsächlich liefern kann, da so nicht vorhanden war, weil eben ganz andere Ermittlungsansätze und ganz andere Möglichkeiten da waren. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viel und sehr lange gesessen und viele Sachen berichtet. Ich bin auch mehrfach bei Polizeiseminaren oder Konferenzen gewesen, wo ich auch zum Teil etwas überrascht war. Weil ich dachte, für mich sind Sachen selbstverständlich, die gehen bei mir jeden Tag über den Tisch, dass sie in den Ermittlungsbehörden nicht in der Breite bekannt waren. Aber über deren Methoden kann ich nichts sagen.
Aber jetzt muss man, ja, oder sie haben dich sozusagen kommen lassen, haben sich erstmal dumm gestellt oder unwissend gestellt. Das ist natürlich auch die Frage, wenn du jetzt sagst, du warst erstaunt, wie wenig die wussten, dann setzt du ja im Endeffekt auch jetzt mit deiner Forschung, mit deinen Aussagen einen gewissen Rahmen, in dem die Prozesse stattfinden werden.
Ja, ich habe dann auch überlegt, was meine Rolle da ist. Also zuerst mal ist meine Rolle, ich bin...
Hast du dich anwaltlich beraten lassen?
Ich habe mich auch vorher anwaltlich beraten lassen, zum Beispiel zu der Frage...
Obwohl du ja nicht Beschuldigte warst.
Nö, aber ich dachte, Mensch, habe ich zum Beispiel als Psychologin habe ich eine Verschwiegenheitspflicht nach dem Strafgesetzbuch, die greift hier an der Stelle nicht, weil ich nicht in dem originär therapeutischen oder beratenden Setting tätig war und auch über keine individuellen Daten verfüge. Insofern, also da musste ich mich natürlich dann auch in dem Sinne absichern. Ich habe mich auch beraten lassen, um zu fragen, was muss ich alles abgeben von den Sachen, die ich an Ergebnissen habe. Also ich wollte da einfach
auch sicher sein. Gab es Sachen, wo du gesagt hast, nö, die gebe ich jetzt nicht an die Behörden weiter?
Also das war, also mein Anwalt war sich nicht ganz sicher.
Du hast ja auch Informanten, ne?
Genau, also das, ich habe keine persönlichen Daten weitergegeben von Menschen, die da irgendwie aktiv waren. Jetzt kann man lange streiten, hätte ich das gemusst, aber ich mache sowas nicht, weil auch die generell in meiner Arbeit ist es völlig egal, welche Personen dahinter stecken. Mich interessieren gelegentlich Personenmerkmale, zum Beispiel in, weiß ich nicht, in der Konsumforschung, ne, wie alt ist jemand, welches Geschlecht. Bei der letzten Generation habe ich ausdrücklich auch in meinen Unterlagen möglichst alle personenbezogenen Daten versucht rauszunehmen, weil mir das nicht zusteht, wenn ich über eine Organisation schreibe, das auf der individuellen Ebene zu tun, weil es in dem Fall ja zwingend ohne Einverständnis der Betroffenen passiert. Und das geht auch einfach nicht. Also insofern bei der Frage mit, es hat Person A oder B dieses oder jenes gemacht, bin ich absolut keine Hilfe und will ich auch gar nicht sein. Die Frage dahinter ist aber durchaus interessant. Ja? Welche Rolle haben Leute wie ich in einem ganz aktuellen Forschungsfeld in so einem Strafverfahren? Die habe ich auch für mich noch nicht abschließend beantwortet. Ich habe es mir jetzt erstmal schlank gemacht und gesagt, okay, ich bin Bürgerin dieses Staates, ich bin auch verpflichtet, zur Zeugenvernehmung zu erscheinen. Es gab keinen strafrechtlichen Grund, die Aussage zu verweigern. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Verwandtschaftsverhältnis mit dem Beschuldigten, das checkt man natürlich vorher ab, das liegt alles nicht vor. Aber es ist letztlich schon eine Frage, inwiefern habe ich da eine Rolle in einer staatsanwaltschaftlichen Vernehmung, ist so ein bisschen durchgeblickt worden, naja, sie haben für uns eine große Bedeutung, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, man ist da erstmal Zeugin.
Da muss ich nachhaken, also wenn die Staatsanwaltschaft mir sagen würde, sie haben für uns eine sehr große Bedeutung, dann würde mich das sehr nachdenklich machen, dass die aus mir sozusagen Belastungszeugen machen wollen. Hast du diesen Eindruck?
Ich war sicherlich keine Entlastungszeugin. Es geht ja immer bei der Bildung der kriminellen Vereinigung oder bei diesem Vorwurf darum, inwieweit Straftaten in der normalen Arbeit der Organisation eine Rolle spielen. So, das ist ein Paragraph, der offensichtlich irgendwas mit organisierter Kriminalität normalerweise zu tun hat. Da denken wir an Mafia, davon habe ich keine Ahnung. Und das sind ja alles Sachen, die hier jetzt nicht vorliegen. Ich kann aber sicher sagen, und das ist sicherlich eine Information, die sich aus den Unterlagen ergibt, dass die Frage der Strafbarkeit, auch der Provokation von Handlungen und der Provokation von Auseinandersetzung mit der Polizei inhärent sind für diese Organisation. Das war von Anfang an genau so geplant, hat sich über die Jahre so durchgezogen. Intern heißt das Widerständigkeit. Platt gesagt, dass das die Bereitschaft, Straftaten zu begehen, und die Protestformen sind darauf angelegt, auch genau das zu tun. Also, dass da Straftaten begangen werden, weil eben am Ende des Tages eben auch die Justiz überlastet werden soll. Das ist sicherlich eine Information, die nach außen wenig bekannt ist und für die ich dann auch tatsächlich die passende Zeugin bin.
Ja, also wenn ich mir deinen Lebenslauf so ein bisschen anschaue, dann finde ich da ein paar Semester Jura, bevor du angefangen hast, Psychologie zu studieren, und natürlich die Jahre, die du als Journalistin, wahrscheinlich während des Studiums als Gerichtsreporterin gearbeitet hast. Das reicht ja jetzt nicht für ein valides Rechtsgutachten. Aber würdest du sagen, deiner Einschätzung nach, die letzte Generation ist eine kriminelle Organisation? Weil du hast jetzt so ein bisschen verklausuliert dran lang gesprochen.
Genau, also juristisch dürfte ich mich da natürlich nicht äußern, aber wenn man mich so fragt mit meinem Hintergrund, ne, was meinst du denn, dann will ich dazu gerne was sagen. Ja und nein. Die letzte Generation ist insofern eine kriminelle Vereinigung, als dass ständig Straftaten provoziert werden und auch fest im Aktivitätenprogramm drin sind. Auf der anderen Seite ist sie es wiederum nicht, weil diese Straftaten eng umgrenzt sind und aus meiner Sicht keine Gefahr für das deutsche Staatswesen in irgendeiner Form darstellen. Einen
Flughafen zu besetzen oder sich da an der Rollbahn festzuklemmen, da siehst du keinen größeren Schaden.
Schon, aber die sind zu wenig dafür. Also das ist für mich auch in der Bewertung, also für mich aus meiner Perspektive in der Bewertung ganz wichtig. Und das war für mich auch wichtig bei der Frage, inwieweit geht von diesen Menschen eine Gefahr für andere aus, wenn sie mich dazu belabern, in den Knast zu gehen. Und die Antwort ist ja, es ist individuell eine große Gefährdung, das so mit Leuten zu machen. Auf der anderen Seite, es sind so wenige, die sie dazu gebracht haben. Und dahinter steht ein enormer Marketingaufwand, dass ich da an dieser Stelle wieder beruhigt bin.
Jetzt muss ich natürlich nachfragen, wie viele und welche Staatsanwaltschaften haben dich denn da befragt, vernommen, verhört?
Also ich bin selber Zeugin in den Verfahren in Brandenburg und in Bayern.
Das sind aber dann auch schon die beiden scharfen Staatsanwaltschaften. Ne? Das heißt, du tauchst in Neuruppin auf und in München, richtig?
Genau. Und das dritte Verfahren, was aktuell in Schleswig-Holstein läuft, damit habe ich nichts zu tun.
Okay, das heißt also, wir werden von dir wahrscheinlich dann, wenn es denn da, kommt es da zur Anklage, ist das schon raus? München wahrscheinlich schon, allein schon wegen
Bundestagswahlkampf. Umgekehrt. Es ist so, dass Neuruppin schneller ist.
Okay.
Es gibt aber noch keine Terminierung.
Und hast du festgestellt, dass die Staatsanwaltschaften sich untereinander austauschen oder kocht da jede so ihr eigenes Süppchen?
Nö, die tauschen sich aus. Also die Vernehmung für das Landeskriminalamt Bayern war deutlich nach der in Brandenburg und die haben quasi eins draufgesetzt auf den.
Wer ist denn fitter von den beiden? Was ist dein Eindruck?
Oh, das kann ich nicht sagen. Ich saß bei den Brandenburgern einfach viel, viel länger als bei den München.
Ja, wie viel Stunden bist du da vernommen worden?
Das waren mehrere Termine mit sehr vielen Stunden.
Ja, schätz mal, ungefähr.
Ungefähr, ich saß da, also insgesamt vielleicht 9 Stunden oder so.
Okay. Und du hast aber dann hinterher keinen Einblick mehr bekommen, was jetzt von deinen Aussagen letztlich Einzug in die Akten gehalten hat.
Nein, also ich habe natürlich die Protokolle meiner Vernehmungen gelesen und natürlich auch entsprechend kontrolliert. Und danach habe ich keinen Einblick mehr. Ich finde das auch richtig. Also das, ich bin nicht Berater der Staatsanwaltschaft und will das auch gar nicht sein. Ich glaube, da hilft mir dann wieder meine eigene Erfahrung im Gericht, dass ich sage, ich finde es richtig, dass ich die Richter, wenn er dann zwingend mehrere sein, sich dann das Bild in der Hauptverhandlung machen.
Jetzt geht es ja in diesem Verfahren um die Frage, kriminelle Vereinigung ja oder nein. Und wahrscheinlich musst du ja dann zum Prozess auch nochmal zur Zeugenaussage dort entsprechend anreisen. Ist das etwas, wo du dir auch Gedanken machst um Sicherheit oder andere Faktoren? Weil du stehst ja dann wieder an der Stelle anders in der Öffentlichkeit.
Um Sicherheit mache ich mir eigentlich seit Beginn meiner Forschung, als ich nach draußen gegangen bin, Gedanken. Es war ja so, und ich bin da ja sehr ungewöhnlich vorgegangen und das finden auch nicht alle Kollegen gut. Ich habe ja vor Abschluss meiner Forschungen bin ich ja in Interviews aufgetreten.
Da könnte man jetzt auch sagen, du bist mediengeil, oder?
Ich finde den Vorwurf vollkommen gerechtfertigt, der ist aber falsch. Und zwar war das eine persönliche Entscheidung. Ich hätte ja auch sagen können, ich mache das nicht. Und die Entscheidung beruhte auf der von mir damals vermuteten Gefährlichkeit. Ich habe mir, nachdem ich das Training mir angeguckt habe und auch andere Dokumente bekommen habe, habe ich mir echt Sorgen gemacht, dass da junge Leute, ich sag's spitzes mal, zu verheizt werden. Weil ich habe diese psychologischen Trainings miterlebt und damals wurden die sehr gehypt in den Medien. Und ich habe gedacht und befürchtet, dass sehr, sehr viele junge Menschen sich denen anschließen. Es hat nicht stattgefunden. Und die wurden gehypt wegen ihrer wunderbaren Ziele und dass sie doch so engagiert sind. Das hat mich erschreckt, weil ich dachte, oh, ich habe den Einblick bekommen, das passt nicht. Und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht um junge Leute, die da mitmachen, von denen ich ja wusste, dass intendiert ist, dass sie ihr normales Leben dafür aufgeben. Und das war mein Motor, zu sagen, ich schreibe jetzt nicht erst einen langen Riemen und der wird irgendwo veröffentlicht, sondern ich nehme direkt Interviewanfragen an.
Das heißt also, der Weg in die Öffentlichkeit sozusagen zum Schutz von anderen, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ich hätte das sonst nicht gemacht, ich hätte sonst in Ruhe abgewartet, bis man eben da gesicherte Erkenntnisse hatte. Die Erkenntnisse, die ich hatte, hielt ich schon für gesichert und es hat sich alles, was ich am Anfang gesagt habe, hat sich auch genauso in den späteren Analysen gezeigt. Ich habe mich an keinem Punkt geirrt. Mein einziger Irrtum.
Das ist aber jetzt hier schon ein ziemliches Bold-Statement, ne?
Ja, und der einzige Irrtum, dem ich unterlegen bin, ist, ich habe gedacht, mit dieser enormen Marketingkraft, mit der die reingehen, mit diesen ausgefeilten Mobilisierungskonzepten, würden sie mehr Menschen in Deutschland bewegen, sich ihnen anzuschließen. Das war ein Irrtum. Sie haben sehr, sehr wenige Menschen erreicht für den wahnsinnigen Aufwand, den sie gemacht haben.
Jetzt hast du eben den Punkt schon angesprochen, dass du kritisiert worden bist, beispielsweise für Interviews in der Bild. Und jetzt muss man mal überlegen, du hast gesagt, du hast die Öffentlichkeit gesucht, weil du dir aus welchen Gründen auch immer da gesagt hast, da werden junge Menschen verheizt. Gab es denn auch Medien, die du abgelehnt hast, Medienanfragen, die du abgelehnt hast?
Ja, und auch weiterhin.
Das waren welche zum Beispiel?
Also ich habe
Weil die Aktivisten werfen dir ja vor, dass du mit Springerpresse sprichst. Ja, da muss man aber natürlich dann auch immer sagen, ja gut, mit welchem Teil der Springerpresse und in welchem Kontext, so würde ich das für mich klar machen. Das ist ja nicht per se schlecht, nur weil es von einem bestimmten Verlagshaus ist. Also dass man sagt, Taz ist gut und Springer ist schlecht. Aber welche Medien hast du abgesagt oder wo würde man dich nie finden als Interviewpartnerin?
Also ich habe eine Reihe von Interviewanfragen abgesagt und noch eine Reihe von Aufträgen. Und das sind alles Bereiche aus dem rechtspopulistischen Spektrum, wie eben zum Beispiel Schweizer Publikationen wie Weltwoche oder baden-württembergische Radiostationen wie Kontrafunk oder auch Servus TV, die mehrfach mich live eingeladen hatten nach Salzburg. Das sind Sachen, die für mich nicht in Frage kommen.
Okay, aber jetzt hätte ich gerne noch gewusst, warum? Weil junge Menschen zu verheizen und dagegen zu sein, könnte doch theoretisch etwas sein, was man auch in rechtspopulistischen Medien als Position vertreten könnte.
Die Ausrichtung dieser Medien und auch die Art der Berichterstattung und auch die Themenauswahl, insbesondere auch den Umgang mit Fakes und der Integrität des Nachrichtenteils. Das ist für mich das Entscheidende. Wie integer ist der Nachrichtenteil eines Mediums? Was man als Tendenz in Kommentaren und Studiogästen macht, das kann jedes Medium selbst gestalten. Aber die Integrität des Nachrichtenteils, die ist für mich wichtig. Und wenn da an der Auswahl der Nachrichten und auch an dem Umgang mit tatsächlich expliziten Falschnachrichten, ich beschäftige mich ja in der Forschung auch mit Fakes, nicht adäquat ist, dann möchte ich nicht Teil davon sein.
Okay, lassen wir das mal so stehen. Wir haben jetzt gerade, merke ich, einen wunderbaren Übergang hier ungefähr zur Hälfte unserer jetzigen Folge Richtung Medien genommen. Und das ist ja auch etwas, was wir uns heute etwas genauer anschauen möchten, nämlich die Manipulation oder Beeinflussung. Ja doch, ich denke, wir können da in einigen Punkten durchaus von Manipulation der Medien sprechen, durch die letzte Generation. Wie gehen die vor?
Also die Pressearbeit der letzten Generation ist gut geplant. Auch die Presseergebnisse der letzten Generation sind ein ganz, ganz wichtiger Gradmesser. Ja, also wie viele Leute auf der Straße sind, ist für die gar nicht so entscheidend, aber wichtig ist, wie viel berichtet wurde. Das ist erstmal völlig in Ordnung, das ist bei anderen Organisationen auch so. Die Planung verläuft so, dass sie erstmal so normale Pressearbeit machen. Natürlich auch immer vor dem Hintergrund, welche Aktionen dürfen in der Öffentlichkeit vor bekannt sein, welche sollen nur Journalistinnen und Journalisten bekannt geworden sein. Mir sind zwei Sachen vor allem aufgefallen, dass in der Zusammenarbeit eine Grundhaltung vermittelt wird. Es steht also explizit drin in den Pressefortbildungen, dass die Presse nicht der Freund der Organisation ist, man aber sehr freundlich sein soll und das Ziel ist, persönliche Beziehungen aufzubauen, um möglichst positive Berichterstattung zu erreichen.
Aber das macht auch jede PR-Agentur. Jeder macht das. Jeder, der in der PR-Beratung ist, sagt, ich habe gute Kontakte zu bestimmten Medien. Wir kennen uns, vielleicht gehen sie auch mal zusammen einheben. Das ist doch völlig normal.
Ja, danach wird aber dann auch Druck aufgebaut, wenn die entsprechende Berichterstattung dann nicht stattfindet. Also eigentlich gehört es zum guten Ton, dass man sich vielleicht über negative Berichterstattung ärgert, aber sagt, na gut, passiert einfach. Die letzte Generation ruft dann aber auch schon mal die Journalistinnen und Journalisten nochmal an, um auch nochmal klarzumachen, dass man das doch irgendwie ganz anders erwartet hätte.
Da hätte ich gern mehr drüber gewusst, weil ich sage das in meinen Coachings auch immer, dass ich sage, wenn sie irgendwo schlechte Berichterstattung haben, ärgern sie sich nicht nur einfach und drücken es weg, sondern suchen Sie ruhig nochmal den Kontakt und fragen nach, was hat dazu geführt, was hat nicht gepasst und so weiter. Man geht ja aus so einem Gespräch auch immer schlauer raus. Also ich kann hier jetzt noch nicht den Vorwurf der Manipulation erkennen.
Also Journalisten...
Du musst es schon konkreter machen.
Genau, Journalisten...
Das ist noch was fluffig.
Und Journalisten haben sich bei mir gemeldet und gesagt, Mensch, wir haben das Gefühl, wir sind ein Stück weit sozial dafür abgestraft worden, dass wir nicht adäquat berichtet haben.
Und mach's konkret.
Also in dem gesagt worden ist, wir sind angerufen worden danach und es wurde in der Form von Beschuldigungen dann mitgeteilt, dass das so nicht in Ordnung sei. Und man sei doch vorher ganz oft zusammen unterwegs gewesen und hätte ganz viel Zeit miteinander verbracht und eben schon entsprechend sozial investiert. Und das ginge nicht. Und dann wird natürlich auch gerne auf die gemeinsamen Werte abgestellt, weil natürlich das bei Umwelt- und Klimathemen etwas einfacher ist als in der Produkt-PR. Und das kann man auch machen. Ich will das denen auch gar nicht vorwerfen. Interessant ist nur die Reaktion der Redaktionen dann nachher auf der Antenne oder tatsächlich im Blatt, wie die hinten drin miteinander umgehen. Da kann man drüber streiten. Gibt ja auch die Anforderung an die Presseteams der letzten Generation, dass immer die öffentlichen rechtlichen Sendeanstalten besser zu behandeln sind. Die dürfen immer eher kommen als die anderen zu Fototermin.
Im Ernst?
Ja, es steht da drin. Dass die, also öffentlich-rechtliche Sender dürfen immer zuerst zum vertraulichen Treffpunkt kommen, bevor die anderen kommen. Und natürlich
ist das etwas, wo die letzte Generation, weil letztlich geht es ja um die Bilder, die man braucht. Ja, man braucht ja sozusagen die Stoßstange wenige Zentimeter vor der Aktivistin. Apropos Frauen, Männer, gibt es da eine besondere Rollenaufteilung? Weil ich habe manchmal das Gefühl, da sind mehr Frauen unterwegs als Männer bei der letzten Generation.
Frauen werden gezielt so hingesetzt, dass sie häufiger in den Medien vorkommen. Es werden von der letzten Generation gezielt Frauen als Aktivistinnen gesucht, immer mal wieder in besonderen Aufrufen. Also sie werden quasi bevorzugt, weil der berühmte Mann mit Pferdeschwanz und Bart sieht halt nicht so gut aus wie junge Frauen, die auf der Straße kleben.
Okay, und gibt es da auch Verhaltensregeln?
Es gibt ganz viele Verhaltensregeln auf der Straße, steht auch explizit drin, die Straße ist eine Bühne. Das heißt, man hat sich entsprechend zu verhalten. Bürgerliches Auftreten, bis hin zur Kleidung, also nicht links irgendwie abgefahren und vielleicht etwas zottelig, das ist nicht gewünscht. Man darf auch nicht am Handy daddeln, wenn man da in der...
Ja gut, wenn ich mit beiden Händen auf dem Asphalt klebe, kann ich doch nicht am Handy daddeln.
Ja, aber ich darf mich doch erst festkleben, wenn die Polizei kommt, vorher doch nicht. Also die sitzen erst und dann ist die Polizei im Anmarsch und erst wenn die Polizei da ist, wird festgeklebt, weil die Gefahr sonst zu groß ist.
Ach so, dass dann sozusagen Zivilisten, die von der Straße zerren und dann ist noch die halbe Hand am Asphalt.
Genau, oder? Also das, okay. Ich will damit so ein bisschen zeigen, wie genau das durchchoreografiert ist. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, das Verhalten in Zusammenhang mit den Aktivitäten der Polizei. Die Auseinandersetzung mit der Polizei hat eine riesige Bedeutung in Bildern, in Videos. Es gibt eindeutige Anweisungen, in welchen Situationen gerade die Polizei gefilmt werden soll. Und dann findet auch die entsprechende Framing durch die Organisation statt. Polizeifolter wird dann auch, ne, gab mal so einen Trend, dass man sagt, so alles, was die Polizei mal bezeichnen wir jetzt in der öffentlichen Debatte als Folter.
Aber es gibt ja die sogenannten Schmerzgriffe. Die sind ja auch, glaube ich, bei Aktivisten der letzten Generation angewandt worden.
Also es gibt die große Frage ist immer das berühmte Wegtragen. Das sogenannte Päckchen, kennt man aus der guten linken Szene, führt dazu, dass Aktivisten auch am Kopf sehr gut geschützt sind und dass die Polizisten das eigentlich relativ gut wegtragen können, die einzelnen Personen. Es gibt dann noch die andere Möglichkeit, sich möglichst breit zu machen, möglichst große Körperfläche, möglichst tiefer Körperschwerpunkt. Das hat den Nachteil, dass der Kopf nicht gut geschützt ist, also da einfach auch schneller irgendwas passieren kann. Aber wie man aus den Videos der letzten Generation lernt, aus den Schulungsvideos, das gibt auch die besseren Bilder. Das heißt auch die Frage, wie reagiert man auf Sachen, die naturgemäß wehtun, nämlich wenn man weggetragen wird, das ist für keinen angenehm bei Bewusstsein. Dann gibt es natürlich dann auch die Anweisung, das entsprechend auch zu sagen und zu zeigen. Und natürlich sollen eben die Bilder und die Videos entsprechend sein. Es gab dann zwischendurch auch mal die Anweisung, man dürfte... In solchen Situationen sollte man keine Texte mehr schreiben an die Pressestelle, sondern nur noch Bilder und Videos senden und sich nur noch darauf konzentrieren. Die Frage der Emotionalität ist eine große. Schon in den Vorträgen werden die Menschen darauf trainiert, ihre Emotionalität zu zeigen. Die letzte Generation setzt darauf, dass Fakten keine Verhaltensänderung provozieren können, sondern nur Emotionen. Das soll man in den Vorträgen machen, in den Trainings, im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern und natürlich vor allem auch in Situationen wie Interviews oder Situationen auf der Straße. Das heißt natürlich Ernsthaftigkeit, Trauer, Verzweiflung. Also es wird durch Videoanleitungen trainiert, dass man seine eigene Emotion, die in dem Fall logischerweise negativ ist, dann auch entsprechend nach außen trägt.
So, das heißt also, ich klebe jetzt auf der Straße, ich sehe, Presse ist da, Fotografen sind da, Polizei fängt jetzt an, mich loszulösen. Wie lautet dann meine konkrete Anweisung?
Meine Emotionen, die ich gerade habe, Trauer, Verzweiflung, nach außen tragen.
Das heißt?
Traurig gucken, verzweifelt gucken, vielleicht weinen, vielleicht rufen. Also genau das, sich nicht gerade nicht zu unterdrücken, sondern wirklich auszudrücken.
Okay, also es gibt ja durchaus frei verfügbare Videoaufnahmen im Netz, wo man auch ganz klar erkennen kann, dass die Aktivisten natürlich schon schreien, noch bevor Körperkontakt da ist, also sich da entsprechend inszenieren. Und dann gibt es eine Szene, die habe ich mir ein paar Mal angeguckt, ich fand die sehr unterhaltsam. Das waren drei oder vier Aktivisten, die waren auf so einer Europalette und die Polizei hat die mit einer sogenannten Ameise weggefahren. Also das sind so diese kleinen Hubwagen, die man da so macht. Und Ich hatte den Eindruck, die fanden das ganz lustig. Ist das jetzt etwas, wo man sagen kann, das nutzen die jetzt für die interne PR, dass man sagen kann, guck mal, so wild ist das gar nicht? Oder haben die jetzt sozusagen einen Fehler gemacht, weil sie da nicht rumgeheult haben und einen auf Drama gemacht haben?
Genau, das ist ein Fail, weil die Emotionalisierung muss entsprechend negativ sein. Also die Idee ist, dass die Aktivisten gezielt dazu aufgefordert werden, die ganze Zeit eben auch daran zu denken, warum man das tut, nämlich wegen der drohenden Klimakatastrophe aus deren Sicht. Und das heißt eben Verzweiflung, Wut, Trauer.
Okay, dann gab es diesen, wo wir schon mal hier bei den etwas bunteren Sachen sind, möchte ich noch eine Sache ergänzen, und zwar die Elbphilharmonie. Da haben sich ja zwei am Dirigentenpult an so einer Stange festgeklebt. Und dann kam, was weiß ich, der Hausmeister oder so und hat die Stange einfach entfernt und hat die an der Stange aus dem Saal geführt. Das ist natürlich ein sensationeller Auftritt fürs Publikum, was in Ruhe Musik hören möchte. Und dann gibt's dieses traurige Foto aus dem Backstage-Bereich, wo sie natürlich, ich denke, die haben nicht wirklich so getan, als ob sie traurig gucken. Ich glaube, die waren wirklich traurig, weil dieser Protest ist ja nun komplett nach hinten losgegangen. Ist das etwas, wo eine Organisation wie die letzte Generation solche Aktivisten dann auch, ich sag mal, wegen Dämlichkeit abstraft?
Ja, dafür haben sie nicht genug. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also
die haben sozusagen auch Personalmangel und Qualitätsmangel und müssen mit dem arbeiten, was sie haben.
Das wird auch durchgehend immer krasser und das immer vor dem Hintergrund, dass die wirklich extrem viel Energie in Mobilisierung stecken. Das ist der Wahn in Tüten, was die an Veranstaltungen machen.
Aber da geht doch kaum einer hin, hast du gesagt.
Ja, deswegen wundert mich das auch immer. Also das ist wirklich unglaublich, wie viel halten genau fest, wie viele Leute bei welcher Veranstaltung waren. Das heißt, man kann das über Jahre hinweg wirklich verfolgen, wie wenig das ist und wie viel Energie die da reinstecken.
Und da hast du Zugriff drauf?
Da habe ich Zugriff drauf. Es gibt wird extrem genau erfasst. Also es wird erfasst, wie findet das Marketing für die entsprechende Veranstaltung statt, wie viele Leute kommen dahin. Und es muss auch erfasst werden, wie viele davon bereit sind, für die Organisation ins Gefängnis zu gehen. Das kann man auch sehr fragwürdig finden. Und diese Listen, diese sehr umfangreichen Listen, dienten der Abrechnung gegenüber der internationalen Dachorganisation. Darüber gab es nämlich Geld. Also diese Veranstaltung, diese Mobilisierung wurde ganz gezielt gefördert finanziell. Das heißt, die haben das auch gemacht unter dem Label Bildungsprogramm. Letztendlich ist es Werbung für die Organisation. Und das wurde sehr genau abgerechnet. Es war zumindest im Jahr 2022 und 2023 ein großer Teil der Finanzierung.
Ja, jetzt haben wir ja Kleber auf der Straße gehabt. Wir haben Kleber auf dem Flughafen gehabt. Wir haben Gebäude, einschließlich dem Wahrzeichen des Brandenburger Turges, was mit orangener Farbe eingesprüht wurde. Was sind künftige Protestformen der letzten Generation, auf die wir uns demnächst einstellen müssen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt die ersten Haftstrafen, auch wenn sie noch nicht rechtskräftig sind, ausgesprochen sind, dass dann nicht doch ein Umdenken bei den Aktivisten, bei den sogenannten Wildbienen einsetzt, dass sie sagen, oh, das ist ja jetzt gar kein Online-Training mehr, das ist ja jetzt echt.
Also alle paar Monate gibt es einen großen Strategiewechsel der letzten Generation. Die letzte Wende war im Sommer 2024 im Zusammenhang mit der Europawahl, da hat die letzte Generation ja kandidiert. Da sind entsprechende runde Tische der Demokratie haben da stattgefunden. So, wir sehen gerade, die Klimagerechtigkeitsbewegung bewegt sich aus diesen Formen fort. Das Hauptproblem der letzten Generation ist die mangelnde Unterstützung durch die Aktivistinnen und Aktivisten. Die sind denen platt gesagt weggelaufen. Das heißt, alles, was sie dann.
Woran liegt das? Sind das die Haftstrafen, die Politik immer gefordert hat?
Nein, das war nicht ausschlaggebend, sondern die ständigen Strategiewechsel. Das Kleben hat ja Anfang 2024 aufgehört. Da ist nochmal ein großer Schwung weggegangen.
Aber die kleben ja jetzt auch nicht woanders. Also die sind dann für die Szene auch verloren.
Die machen dann irgendwas ganz anderes und sind da jetzt erstmal ausgestiegen. Also die haben praktisch keine Basis mehr. Also das ist schon wirklich verschwindend, wer sich da dem noch zugehörig fühlt. Und dazu kommt, dass sie sehr eng an der internationalen Organisation hängen und an deren Strategieentwicklung. Das heißt, selber ausdenken tun die gar nicht so fürchterlich viel. Also planen können die im Moment extrem wenig. Und der aktuelle Hype sind sogenannte Demokratie-Dinner. Das sind so Nachbarschaftspartys, wo man über politische Themen spricht. Das hat jetzt auch nicht mehr ganz so viel damit zu tun, mit wir halten so und so viel Millionen Autos am Tag auf. Aus meiner Sicht ist das eher so eine Verzweiflung, noch ein paar Leute irgendwie da dran zu halten. Das funktioniert alles nicht mehr richtig. Die reduzieren sich jetzt alle runter und es gibt nur noch ganz wenige Aktivitäten wie bei der LNG-Konferenz in Berlin im Dezember, die jetzt 2024 stattgefunden hat, wo also da nochmal Farbaktivitäten stattgefunden haben. Aber das sind so wenige, dass ich mir im Moment große Aktivitäten überhaupt nicht mehr vorstellen kann.
Okay, jetzt könnte man natürlich auch sagen, wenn du die jetzt sozusagen in die Bedeutungslosigkeit argumentierst, dass dann die Verfahren in Neuruppin und München dann irgendwann auch überflüssig sind, weil sie sagen, ja gut, die Frage einer kriminellen Vereinigung stellt sich für uns gar nicht mehr, weil die sind ja eh schon in Auflösung begriffen.
Also die Verfahren werden sicherlich auf jeden Fall weitergeführt, weil es ja da auch um massive Taten, du hast ja die Flughäfen angesprochen, die Sabotagen an Ölpipelines und ähnliche Sachen stattfinden. Die haben ja stattgefunden. Die Justiz hört ja nicht auf zu ermitteln oder Verfahren zu verfolgen, nur weil die Leute das plötzlich nicht mehr machen. Das ist ja kein Grund. Aber es hat natürlich eine andere Bedeutung, als wenn die Organisation jetzt noch aktuell über Riesenzulauf verfügen würde. Das tut sie auch in keinem Fall. Und das war auch eigentlich immer etwas, was mich überrascht hat, weil Kolleginnen und Kollegen und ich, wir haben die Zahlen wirklich ständig ausgewertet, wir haben das ununterbrochen monitort und wir saßen wirklich mit offenem Mund vor den Medien, zum Teil auch vor Polizeiberichten, wo von Zahlen die Rede ist, die unsere Schätzungen um den Faktor 10 überschätzt haben. Und wir haben wirklich ganz oft gerechnet und durchgezählt und ich habe nie verstanden, warum wir zu Hochzeiten irgendwie von 200 Leuten ausgehen und alle anderen um 10 oder 20-fach überhöhte Zahlen haben. Da hat das Marketing der letzten Generation auf die Medien und auf die Ermittlungsbehörden so viel Einfluss gehabt, dass es ein völlig verzerrtes Bild entstanden ist.
Okay, gesetzt den Fall, die Entwicklung kommt so, wie du sie gerade beschrieben hast. Hältst du an der Forschung über die letzte Generation fest oder fadet das bei dir jetzt auch so langsam aus?
Also der Aufwand, den ich betreibe, der ist natürlich geringer geworden, weil sie einfach weniger produzieren. Mich fasziniert aber weiterhin die internationale Vernetzung. Das Thema bleibt dran, die Finanzierung und auch die ideologische Situation in Bezug auf Demokratie und Partizipation. Ich betrachte ja Protestformen als Teil der demokratischen Bewegung und nicht einfach losgelöst als
Verein.
Das heißt
also grundsätzlich bist du für Protest?
Ich bin ein großer Fan von Protesten. Ich habe selbst an vielen Demonstrationen teilgenommen. Deswegen fasziniert mich das auch so, was an Wirkung dabei entsteht. Und ich bleibe auch selbstverständlich dran, auch gerade was die Klimagerechtigkeitsbewegung angeht. Ich erwarte insgesamt für die Klimagerechtigkeitsbewegung noch große Schübe, zum Beispiel in Bezug auf linke Straftaten in dem Kontext. Da wird sehr viel passieren. Es gibt jetzt gerade wieder eine neue Welle.
Bauschaum in den Auspuffrohren, ne? Ich glaube 100 Fahrzeuge. War es, ja. Dann gab es ja auch, glaube ich, auch da schon mal Sekundenkleberattacken, wo, glaube ich, Scheibenwischer festgeklebt wurden. Das geht ja dann schon richtig in die Gefährdung rein, weil niemand überprüft ja seinen Scheibenwischer, bevor er losfährt. Und glaubst du, dass da vielleicht nicht bei der letzten Generation, aber über die letzte Generation nochmal in der linken Szene auch eine handfeste Radikalisierung stattfinden kann?
Die letzte Generation hat auch in der Öffentlichkeit die Tür geöffnet, Strafverfahren als Teil der Protestbewegung hoffähig zu machen. Früher gab es die strikte Trennung zwischen Menschen, die im Zusammenhang mit Protestformen Straftaten begangen haben und die sogenannt friedlich demonstriert haben. Diese Grenze hat die letzte Generation aufgebrochen, weil sie die ganze Zeit unter dem Label unterwegs war, wir protestieren gewaltfrei, begehen aber Straftaten. Das letzte ist natürlich dann von mir. Und damit ist eine Tür geöffnet worden, unter dem Rubrum Umwelt- und Klimaaktivismus Straftaten zu begehen. Und da fallen jetzt verschiedene Hürden. Wir haben jetzt die Sachbeschädigungen an Autos sehr viel. Es wird auf Unternehmen übergreifen. Und da gibt es zwei wichtige Aspekte. Zum einen Menschen, die schon Strafverfahren in dem Zusammenhang haben. Es wird auch Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation geben, die einfach rüberwandern in andere Organisationen. Und der zweite Aspekt ist, für derartige Sabotageaktionen braucht man sehr, sehr wenig Leute und kann eine sehr große Wirkung erzielen.
Das lassen wir an der Stelle mal so stehen. Wir haben jetzt insgesamt ja doch ein paar Folgen zum Thema letzte Generation gemacht. Ich entnehme deinen Aussagen, dass wir da sicherlich mit einem gewissen zeitlichen Abstand wieder auf dieses Thema kommen. An dieser Stelle auch vielen Dank für deine Offenheit. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Stelle. Denken Sie bitte dran, ganz wichtig, diesen Kanal abonnieren. Mein Name ist Tom Buschardt.